Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Leinwandliebe, eurem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Christoph Petersen, Chefredakteur von Filmstarts und ich bin diesmal nicht allein, sondern ich habe den lieben Stefan aus der Filmstarts-Redaktion hier.
Hallo.
Und Jenny, die Chefredakteurin von Moviepilot.
Hallo Christoph, hallo Stefan.
Genau, und heute ist es folgendermaßen, wir leben ja in Zeiten, in denen gerade ein bisschen wenig Filme ins Kino kommen, noch die Ausläufer des Schauspielerstreiks und des Autorenstreiks und so weiter. Und deswegen ist es eigentlich gerade ganz schön schwierig, gute Filme für diesen Podcast zu finden. Aber letzte Woche sind halt gleich zwei der Megafilme dieses Jahres gestartet. Ihr habt die Besprechung oder unsere Besprechung von Dune 2 schon gehört. Und es war natürlich logisch, dass die direkt zum Start rauskommt. Aber es gab noch einen zweiten Film, über den wir hier unbedingt sprechen wollten. Vor allen Dingen Sebastian, der Dune 2 und diesem Film beiden 5 Sterne gegeben hat. Und dann ist Sebastian krank geworden und ich bin kurzfristig eingesprungen. Es geht um The Zone of Interest von Jonathan Glazer, den Jenny und ich letztes Jahr in Cannes bei der Weltpremiere gesehen haben. Freudige Überraschung?
Naja, überraschend war es jetzt nicht so sehr, wenn man die anderen Filme von Jonathan Glazer kennt, aber freudig sehr.
Freudig sehr. Für mich war es auch eine Überraschung, also ich finde seine Filme schon sehr unterschiedlich, aber das besprechen wir noch. Folgendermaßen, da ich eingesprungen bin, Jenny war mega fleißig und ist gestern Abend nochmal in diesen Film gegangen, um jetzt richtig toll und ganz frischen Eindrücken über...
Bitte nicht zu Erwartungen schüren, Christoph.
Ja, mache ich aber. Über The Zone of Interest zu sprechen. Und ich, der jetzt eingesprungen ist, ich war halt gestern Abend im Theaterstück Hausmeister Krause mit Tom Gerhardt.
What?
Es war mega geil. Konnte deshalb nicht, also meine Erinnerungen an den Film sind tatsächlich jetzt noch vom letzten Mai von der Premiere in Cannes, aber gut, ihr beide werdet das schon genug zu erzählen haben, weil Stefan hat ihn auch gerade erst gesehen und Stefan hat auch die beiden HauptdarstellerInnen, sag ich die Namen schnell.
Sandra Hüller und Christian Friedl.
Persönlich hier in Berlin zum Interview getroffen, ja. Der kann uns da vielleicht auch noch ein bisschen was berichten. Aber vielleicht fängst du mal an, Stefan. Warum glaubst du, ist das einer der wichtigsten Filme des Jahres oder bist du sowieso ganz anderer Meinung?
Nee, also für mich tatsächlich einer der Filme des Jahres, wenn nicht sogar der Film des Jahres. Unglaublich wichtig. Ich glaube, die Theorie um den Holocaust-Film, die ja existiert, ist noch nie so konsequent und präzise besprochen bzw. dargestellt worden wie in diesem Film. Zudem schafft es der Film halt, eine Brücke auch in die Moderne zu schlagen und dementsprechend trifft er einfach den Zeitgeist auch voll.
Aber bevor wir jetzt tiefer reingehen, magst du mal so ein paar Sätzen beschreiben, was man da denn überhaupt auf der Leinwand zu sehen bekommt?
Eigentlich sieht man gar nicht so viel. Es geht um das Privatleben der Familie Höss, die mit ihren Kindern in einem Haus wohnen und eigentlich wird nur der Familienalltag dargestellt. Das Besondere daran ist halt, dass Rudolf Höss der Kommandant des Lagers Auschwitz ist und dass sie mit ihrem Haus direkt neben dem Lager wohnen. Das sagt eigentlich auch schon alles.
Das sagt schon alles. Aber er sieht ja nicht so aus wie so die ganzen Holocaust-Filme, die wir so das ganze Jahr über bekommen und von denen enttäuschend viele immer noch so aussehen wie Holocaust-Filme von vor 30 Jahren, wo sich so gar nichts weiterentwickelt hat. Vielleicht, Jenny, kannst du ein bisschen was dazu sagen, was das Besondere daran ist, was man da zu sehen bekommt. Wenn jetzt Leute einfach nur einen weiteren Film dieser Art erwarten, werden sie ja wahrscheinlich doch überrascht.
Ja, also erzählerisch hast du ja schon angedeutet, gibt es eigentlich keine große dramatische Story. Es gibt natürlich Wendepunkte in dem Privatleben, aber es gibt nicht den einen Helden, dessen Geschichte verfolgt wird im klassischen Sinne. Und das wird auch untermauert durch die Ästhetik, also das Äußerliche dieses Films, die Machart auch. Das heißt, stellt euch vor, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, einen Film mit großen weiten Einstellungen. Man sieht das ganze Haus, den Garten und dann im Hintergrund irgendwie den Rauch von einem oder den Dampf von einer Lok, die vorbeifährt. Alles ist eingezäunt in vielen, vielen Bildern, gerade in der ersten Hälfte des Films durch diese Mauern dieses Gartens und dahinter ahnt man dann den Rest des Lagers und viel passiert natürlich auch innerhalb des Hauses, wo dann wo dann quasi 10 Kameras oder bis zu 10 Kameras versteckt worden, mehr oder weniger, so dass es auch beim Schauspiel nicht so auffällt, dass da jetzt eine Kamera ist. Das heißt, die Schauspieler wurden in das Haus geschickt, so habe ich es zumindest verstanden, um da ihre Szenen zusammen zu spielen, auch teils zu improvisieren. Es gab innerhalb des Hauses, wenn das passiert ist, aber keine Crew, weil normalerweise bei einem Filmset ist es ja so, dass dann jemand mit einem Mikro Stab dann dasteht und dann ist dann noch jemand, der so ein riesen Reflektor-Dingens hält und jemand sitzt da an der Kamera, um den Fokus, also die Schärfe zu verändern, und das gab's alles nicht, keine Crew im Haus, sondern quasi wie bei Big Brother, diesen Vergleich hat Jonathan Glazer, der Regisseur, ja auch in Interviews gebracht, waren da überall Kameras, die eigentliche Filmcrew war in einem anderen Gebäude meistens oder in einem Bunker, so wurde das umschrieben. Das heißt, die Schauspieler wussten auch nicht, jetzt ist gerade diese Kamera on, wie man das ja normalerweise kennt. Jetzt beginnt der Take und dann fällt die Klappe oder so. Das ist alles nicht passiert. Das heißt, sie haben sich quasi naturalistisch in diesem Haus bewegt, bestimmte Szenen abgearbeitet, aber eben auch viel improvisiert dabei. Manche Szenen waren da loser, manche Szenen waren genau geskriptet. Und so ist das dann entstanden, sodass, wenn man dann den Film schaut, gerade in der ersten Hälfte, das wirklich manchmal so wirkt, als wäre man so ein heimlicher Beobachter, weil die Kameraeinstellungen auch häufig so auf Hüfthöhe eher sind. Man hat keine Großaufnahmen, wie man das aus Filmen kennt. Man steht da quasi förmlich in der Ecke des Hauses und sieht, wie Christian Friedel abends da durchläuft und in jedem Zimmer das Licht ausmacht, zum Beispiel, oder wie... Man hat das Gefühl, man beobachtet Sandra Hüllers Figur heimlich, wie sie sich den Nerzmantel oder was das ist, da anprobiert, den sie von irgendeiner Lagerinsassen mehr oder weniger bekommen hat, weil sie da ja sehr viel von profitieren. Also es ist ein ganz seltsamer Look auch. Also ich habe sowas lange nicht irgendwo gesehen.
Genau, und ich habe in Stefans Interview gelesen, dass zum Beispiel Christian Friedel in einer Szene, oder ich habe es auch gesehen im Film, aber wie es gedreht wurde, habe ich aus Stefans Interview, seinen Kindern irgendwie noch eine gute Nachtgeschichte vorliest, und er hat halt damit gerechnet, wenn er dann die ersten paar Sätze vorgelesen hat, dass irgendwann dann der Regisseur Cut ruft, wie das in einem normalen Film passieren würde. Und hier hat er halt immer weiterlaufen lassen, bis er die ganze Geschichte durchgelesen hat, weil man dann irgendwann kann man sich kaum noch dagegen wehren, jetzt diese Distanz zu dieser Figur zu halten, die ja so abgrundtief böse ist. Und sowohl als Zuschauer als auch dann als Schauspieler wahrscheinlich wehrt man sich halt gegen diese Figur oder der zu nahe zu kommen. Aber ich glaube, wenn man dann so stundenlang einfach ganz normal in diesem Haus in Anführungszeichen lebt und ab und zu mal dramatische Szenen spielt, aber dazwischen auch viel Leerlauf hat, dann kann man sich irgendwann wahrscheinlich einfach gar nicht mehr dagegen wehren, doch in die Reihen zu rutschen.
Ja.
Ich glaube, wichtig ist dafür auch noch zu wissen, dass sie das ja in der Nähe des Lagers auch gedreht haben. Also nicht in dem Haus, wo die Familie Hirst gelebt hat, sondern sie haben sich quasi so eine Ruine gesucht, die ein paar hundert Meter davon entfernt waren. Die Set-Designer haben das komplett renoviert, alles. Es wurden Monate vorher da die Pflanzen gepflanzt, damit man diesen in Anführungszeichen wunderschönen, saftigen, bunten Garten von der Hedwig Hirst dann da hat. Also es ist auch als Performance, fand ich irgendwie so im Nachhinein einfach seltsam. Man schickt da Schauspieler an den Rande von Auschwitz in ein Haus, um die Lagerkommandanten wochenlang zu spielen. Lagerkommandant, die Frau und so. Also so eine performative, wie eine Theaterperformance, wo wir jetzt das Ergebnis mitbekommen.
Genau, also ich habe auch die Überschrift meiner Kritik lautet Schöner Wohnen im Schatten von Auschwitz, und das ist natürlich ein bisschen zugespitzt, aber das ist schon das, was man in dem Film sieht. Also es gibt ganz viele Gespräche darüber, wie man den Garten, wie man das Haus, wie man die Wohnung noch schöner machen könnte. Also das ist so das Hauptthema vor diesem anderen da, weil der Film ist ja für besten Ton Oscar nominiert, und das ist vielleicht auch eine der Kategorien, wo er vielleicht noch eine kleine Außenseiterchance hat. Und das liegt halt auch daran, dass man die ganze Zeit im Hintergrund diese Lagergeräusche hat. Und am Set gab es die nicht, die wurden erst hinterher zugefügt. Das heißt, die Figuren selber reagieren gar nicht auf sie, was natürlich auch Sinn macht, weil die da seit Jahren wohnen. Und du musst natürlich diesen Schrecken ausblenden, ansonsten wirst du wahrscheinlich, also ich weiß, ich kann mich jetzt nicht in die Reihen versetzen, die waren natürlich abartige Menschen. Also vielleicht hätten sie selbst das hinbekommen, aber so von meiner Vorstellungskraft her blendet man das halt irgendwann total aus. Und auch als Publikum muss man wahnsinnig aufpassen, dass man das nicht nach 20 Minuten auch tut. Da muss ich das quasi aktiv die ganze Zeit immer dran denken, was bedeuten eigentlich diese Geräusche, die man da gerade hört, und was ist da hinter den Mauern? weil das habe ich auch bei mir gemerkt. Ich habe den in Cannes, wie gesagt, gesehen und in Cannes ist man ja natürlich nach ein paar Tagen ziemlich durch. So, und dann lässt man auch quasi beim Gucken manchmal die Filme einfach nur noch so über sich hinweg waschen und man lässt so seine eigene psychologische Abwehrkraft lässt dann nach. Und bei diesem Film ist es halt so, dass es natürlich für mich als Zuschauer da viel einfacher wäre, mich mit diesem Problem von dieser Familie zu identifizieren. Ne? Also wenn die jetzt überlegen, was die sich noch anschaffen oder wohin sie in Urlaub fahren oder wie schlimm es jetzt wäre, wenn man umziehen müsste, dass meine persönliche größte Albtraum ist, in meinem Leben nochmal umzuziehen. Also das kann ich total nachvollziehen. Und man muss dann immer aktiv dagegen arbeiten, sich nicht auf diese Alltagsprobleme da irgendwie einzulassen oder da im besten Fall noch mitzufühlen. Das wäre total absurd und abartig. Aber man muss da echt aufpassen, sonst rutscht man da rein und anstatt einem Film über ein unglaubliches Verbrechen da, guckt man dann auf einmal tatsächlich Big Brother für 20 Minuten und guckt dieser Familie beim Kochen zu. Da muss man echt quasi aufpassen. Oder ist es auch einfach spannend, nach dem Film nochmal einfach an die letzten zwei Stunden zurückzudenken und sich selbst so ein bisschen zu analysieren, wie man denn was da gesehen hat und was man in dem Moment gedacht hat. Und was war gerade der Fokus von einem selber? Habe ich jetzt wirklich mich darum gekümmert, wie die Kartoffeln schälen? Oder habe ich noch da gedacht, dass dieses Geräusch, das ich höre, bedeutet, dass da im Hintergrund gerade tausende von Menschen abgeschlachtet werden?
Die Soundspur des Films ist, glaube ich, der eigentliche Hauptdarsteller. Also du könntest das Visuelle komplett ausblenden und hättest nochmal einen eigenständigen Film, der erzählt wird. Das wird ja auch am Anfang schon deutlich gemacht. Wenn das Bild schwarz ist für ein paar Minuten, 3-4 Minuten, und schon gesagt wird, das wird jetzt ein Soundwalk. Also aus Vogelgeräuschen, die Vogelgeräusche, die man am Anfang hört, gehen dann über irgendwann in das Geschrei von Gefangenen, von leidenden Menschen. Und so geht das halt den ganzen Film. Es gibt einige wenige Situationen, wo Schauspieler tatsächlich auf Geräusche reagieren. Das sind dann meistens Kinder, weil die halt noch nicht ganz so abgestumpft sind wie die Eltern. Und es gibt einen ganz, ganz fantastischen Moment im Film, als sowohl Bild als auch Ton einmal komplett rausgenommen wird und man plötzlich in kompletter Stille im Kinosaal sitzt und man erst feststellt, wie stark man, wie Christoph das ja auch schon gesagt hat, wie stark man das teilweise ausgeblendet hat, weil erst durch das Fehlen dieser Geräusche einem wieder bewusst wird, was die ganze Zeit für ein Chaos, für ein Stress um einen herum herrscht und wie sehr einen das doch emotional mitnimmt.
Ja, es gibt ja auch immer diese, oder nicht immer, aber es gibt ja mindestens zweimal diese großen Farbflächen im Bild, also erst weiß und dann, also am Anfang schwarz, dann später weiß und dann ganz später nochmal rot.
Ja.
Und da, es war mein Eindruck auch manchmal, dass das wie so ein Reset ist für einen als Zuschauer, oder es ging mir jetzt beim zweiten Mal schauen so. Ich muss aber sagen, ich war irgendwie ständig, auch beim zweiten Mal schauen, in so einem Prozess, wo ich einfach zermalmt werde von der Tonspur. Also ich konnte irgendwie nie davon loskommen, weil ich glaube, die Schüsse und die Schreie, die sind das eine. Aber was ich mit am unangenehmsten fand von Anfang an, sind diese Geräusche. Ich glaube, die haben sie aufgenommen, indem sie eine Textilfabrik quasi abgehört haben. Und das ist so ein ganz unterschwelliges, mechanisches Treiben. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das ist so, als würdest du eben, wie gesagt, 100 Kilometer von einer, oder nee, 100 Meter von einer Maschine irgendwie, die irgendwas macht.
Ich habe beim ersten Mal schauen, habe ich tatsächlich einfach an so ein maschinelles Brummen gedacht.
Genau.
Und beim zweiten Mal hat sich das angehört auch teilweise wie, als würde man etwas verbrennen halt die ganze Zeit. Und das ist natürlich gerade in diesem Kontext, ist es doch mal doppelt zermürbend. Ja.
Und das heißt, wenn dann die Schüsse kamen, da wurde ich eher dann rausgerissen und habe das Gefühl gehabt, aha, hier wird gezielt was gesetzt, um mir eine Information zu geben, während dieses Dauerbrummen, was schwer einzuordnen ist, für mich so wirklich, wirklich schwer erträglich war. Auch beim zweiten Mal schauen mit mehreren Monaten Abstand. Ich wusste, dass es kommt. Weil das für mich irgendwie noch viel mehr suggeriert hat, sag ich mal, als die Schüsse. Die sind ja dann immer offensichtlich künstlich. Ne? Irgendjemand hat was aufgenommen. Aber dieses Dauersummen, das hat für mich irgendwie diese ganze Atmosphäre, unter der die leben und die sie unterdrücken oder ignorieren. Ich weiß nicht, wie das die Figuren überhaupt schaffen. Irgendwie repräsentiert so, dass man wirklich neben einer absoluten Tötungsmaschine, wo 2000 Menschen am Tag quasi vergast werden können, einfach lebt und seinen Garten pflegt. Und dieses Hin- und Hergerissensein beim Zuschauen. Also einerseits muss man diese tonale Ebene, die ja auch durch Szenen gestützt wird, also wenn zum Beispiel über die neuen Verbrennungsöfen aus Erfurt gesprochen wird, einerseits muss man das einordnen und auf der anderen Seite eben dieses idyllische Leben. Und man kann sich, wie du ja auch gesagt hast, Christoph, eigentlich nicht hineinversetzen in diese Menschen, weil das so eine unvorstellbare Situation ist, aber gleichzeitig zwingt einem der Film immer wieder in diese Position, wo man Dinge vereinen muss, tonal und auch visuell, die man nicht vereinen kann, wenn, also im besten Falle so. Und das macht den sehr, sehr unangenehm, aber es hat mich auch ständig irgendwie aufgeweckt, so intellektuell gesehen. Also ständig muss ich irgendwie auch hinterfragen, was mache ich hier eigentlich?
Die Tonspur zerstört auch gewisse Szenen. Oder gewisse Szenen, die normalerweise eigentlich mit Freude irgendwo ausgestattet werden. Also beispielsweise die Kinder, die im Pool planschen, die sieht man zum Anfang auch nicht. Da hört man tatsächlich auch einfach nur wieder Kinder lachen tatsächlich. Aber man kann das nicht richtig einordnen, ob das jetzt wieder Leidensgeräusche sind irgendwo oder ob es irgendein Gelächter dann darstellt. Und es wird erst klar, wenn man halt die Kinder im Garten sieht. Natürlich ist das in der Gegenüberstellung mit dem Lagern auf der anderen Seite auch wieder eine absolut bösartige, zynische Szene, aber toll gemacht, ja.
Und du hast gerade die Szene mit den Verbrennungsöfen genannt, das ist ja eine der wenigen Szenen in diesem Film, die wirklich eine Pointe haben, weil man sieht halt, wie die Mutter mit zwei Vertretern im Wohnzimmer sitzt, zumindest in meiner Erinnerung.
Ist der Vater?
Ja, so ist man gut. Denkt erst so, also man kennt ja solche Szenen aus anderen Filmen, und man denkt erst so, es geht da um Staubsauger, weil das ist ja so das typische Klischee, wenn Vertreter irgendwie reinkommen, mit denen man eigentlich gar nichts zu tun haben will, für die man keine Zeit hat, dann geht es um Staubsauger. Und dann kommt halt der Twist, es geht um Hochleistungsverbrennungsofen, mit denen man noch schneller noch mehr Menschen verbrennen könnte, ja. Was ja schon so eine Pointe ist. Aber darauf verzichtet der Film im Großen und Ganzen, ja, sondern ist eigentlich wirklich mehr Slice of Life. Also einer meiner Kumpels hat das beschrieben, als der Film hätte auch jederzeit aufhören können oder noch 3 Stunden weitergehen können. Das wäre genauso gewesen. Er meinte das eher als Diss. Ich verstehe es eher als Lob, weil es wirklich diese Reduktion gibt. Und es ist ja auch gar nicht selbstverständlich, weil der Film ist jetzt für bestes adaptiertes Drehbuch für den Oscar nominiert. Aber die Vorlage von Martin Amis, einem britischen Autor von 2014, der auf Deutsch Interessengebiet dann auch hieß, der ist wirklich mehr so ein Klamauk-Satire-Stück, auch mit Twists, also mit Plot-Twists und allem. Damals ziemlich umstritten in Großbritannien. In Deutschland wollte der Verlag den erst gar nicht rausbringen. Dementsprechend hat sich Jonathan Glazer das jetzt genommen und irgendwie alles, was da so an Plot oder schwarzem Humor oder sonst was drin war, alles rausgestrichen und hat einfach gesagt, komm, ich mache einfach diese Big Brother-Nummer da draus. Warum glaubt ihr, war das eine gute Idee?
Also für mich war es eine gute Idee, weil eine klassische Erzählung in einem Holocaust-Film den Zuschauenden immer irgendwie entlastet oder häufig entlastet. Das betrifft auch das Lesen. Also zum Beispiel die erste Begegnung fiktional oder literarisch, die ich mit Rudolf Höss als Figur hatte, war ein Roman, der heißt Der Tod ist mein Beruf von einem, ich glaube, französischen Autor, Robert Merle. Und der hatte so diese Anwandlung mit, ich versuche jetzt aus der Kindheit heraus mit ein bisschen Psychoanalyse und Theorien zu erklären, warum ist dieser Mensch dazu geworden, was er geworden ist. Und dann hat man die Kindheit und die Religion und die Erziehung und dann kann man Ersten Weltkrieg und so weiter. So dieses, das ist dann so, als da wird man drauf gebettet als Lesender oder dann auch Zuschauer und hat irgendwie ein Netz oder ein Framework, mit dem man arbeiten kann, um die furchtbaren, unglaublichen Taten irgendwie einzuordnen. Das macht alles leichter. Deswegen ist man ja auch so neugierig, wenn es darum geht, sich mit solchen Biografien zu befassen. Oder wenn ich jetzt einen Film wie Schindlers Liste anschaue, der hat natürlich auch eine Art Heldenfigur, so dass ich mich mit dem Holocaust befasse, aber gleichzeitig habe ich jemanden, der, obwohl er ein komplexer, widersprüchlicher Charakter ist, auf den ich mich irgendwie lehnen kann. Oder selbst wenn ich sowas wie Inglourious Basterds zum Beispiel schaue, der ja eine Rachefantasie darstellt, der Holocaust natürlich eine große Rolle spielt, da habe ich eine Figur wie Hans Lander, die ich auch hoch faszinierend finde, die komplex ist und wo ich mir irgendwie dann selbst in so einem Genre Beiwerk dann erkläre, ja, deswegen hat dieses Regime vielleicht auch so funktioniert, weil da eben auch solche Leute drinne waren. Und das macht alles irgendwie einfacher, um das sich damit zu befassen. Aber wenn ich jetzt The Zone of Interest anschaue, der eben nicht wie im Buch irgendwie eine Dreiecksgeschichte und drei verschiedene Erzähler oder so hat, dann ist das einfach so, dass man damit konfrontiert wird. Und man muss selber Antworten finden oder man steht dann einfach sprachlos da. So ging es mir jedenfalls. Und was ich wirklich am faszinierendsten fand, was aus diesem Ansatz auch herausgekommen ist, ist die wirtschaftliche und finanzielle Verflechtung in den Holocaust, wie sie hier im Alltag dargestellt wird, von Goldzähnen, die da irgendwo in der Wohnung herumliegen, bis eben zu den Mänteln, die da abgegriffen werden, die Seidenblusen, die an die ja auch sicherlich unter Zwang eingestellten Arbeiter oder Hilfskräfte da im Haus verteilt werden, die Hilfskräfte aus dem Lager, die da das Beet pflegen und so weiter. Das durchzieht ja den ganzen Film. Diese Frage, inwiefern ging es da auch ums Geld, sozusagen um Profit und wer hat daran teilgehabt? Und das fand ich hier zum Beispiel viel effektiver thematisiert und dargestellt durch diesen beobachtenden Ansatz als zum Beispiel die Verwicklung von Oskar Schindler in diesen Apparat, in Schindlers Liste. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil, wenn du nur dieses Beobachtende hast und nicht noch eine Geschichte drumherum erzählst, die einem so bettet und es einem einfacher macht, dann hinterher aus dem Kino zu gehen und zu sagen, jetzt habe ich was gelernt.
Ja. Aber es ist ja trotzdem auch überraschend, dass er so eine auf den ersten Blick, also wenn man das sozusagen nicht als erstes sieht, sondern erstmal erklärt bekommt mit diesem, wir haben da dieses Big Brother Haus gebaut, wir haben da dieses super komplizierte Tonsystem und all diese Sachen, die ja sehr abstrakt und experimentell klingen, ne? Das klingt ja jetzt nicht nach einem großen Publikumserfolg, sondern mehr so nach so einer Museumsarbeit. Und gerade das führt dann dazu, dass man nicht irgendwie davon abgestoßen wird und draußen bleibt, wie das bei vielen solchen experimentellen Filmen ist, sondern man gerade ganz nah an diese Figuren rankommt, vielleicht sogar zu nah für den Geschmackfehler. Das ist ja nicht so klar gewesen, ne? Aber wenn man es guckt, dann merkt man das sehr schnell.
Ja. Was ich noch sagen möchte, ist zu dem letzten Punkt, dass es ja durchaus sowas wie eine absurde Banalität gibt in diesem Film. Also etwas Selbstentlarvendes irgendwo. Als Komik möchte ich das nicht bezeichnen, aber im Endeffekt, wenn sich die Leute darüber aufregen, und das passiert mehrfach im Film, dass die Züge Verspätung hatten oder dass es so heiß in den Zügen gewesen ist, dass jemand in Ohnmacht gefallen ist, und man das halt mit dem Leiden auf der anderen Seite beziehungsweise auch mit den Deportationszügen halt in Verbindung bringt, dann wird das einfach absolut grausam, zynisch. Das Gleiche auch mit, es gibt eine Szene, da sitzen mehrere Frauen an einem Tisch und unterhalten sich darüber, dass wie schrecklich das ist, dass eine Bekannte jetzt von ihrem Mann geschlagen wird. Und da wird einem wirklich schlecht auf der einen Seite. Zum anderen versteht man aber auch, dass diese Person immer noch eine ganz absurde und in Schieflage geratene Vorstellung von Moral haben, die scheinbar nicht auf die Leute auf der anderen Seite der Mauer zutrifft, aber doch um die Person in ihrem eigenen Interessenfeld.
Ja, genau. Also es geht ja immer um die Entmenschlichung des anderen, ne? Und das eigene moralische Hochhalten in seinem eigenen Kopf.
Da sind natürlich auch die Märchenszenen halt absolut fantastisch. Also wenn da Hänsel und Gretel vorgelesen wird oder an sich Märchenmoral hochgehalten wird und man das den Kindern predigt und man selber Menschen verbrennt, dann läuft halt einfach irgendwas schief.
Wie habt ihr denn die Szenen, die völlig da herausschlagen, sag ich mal, interpretiert, nämlich die Szenen von dem polnischen Mädchen, das in Wärmebildkameraaufnahmen, so Nachtsichtkameraaufnahmen, Äpfel versteckt auf den Wegen und in den in dem Arbeitsbereich der Minenarbeiter oder was das da ist?
Ja, da das ja immer im Kontext dieser Märchen auch passiert, also diese Aufnahmen zu sehen sind, ist es ja im Endeffekt die Spiegelwelt, die man hat. Also die Moral, die auf der einen Seite gepredigt wird, aber nicht eingehalten wird, beziehungsweise ins Gegenteil verkehrt wird, wird von dieser Person ausgelebt. Ist dieses Mädchen eine überhöhte Heldengestalt, weil sie sich halt gegen dieses grausame Regime wehrt.
Ich glaube auch, dass sozusagen diese zweite Ebene war, nach dem, was Jonathan Glazer gesagt hat, glaube ich, eher ein Unfall. Weil ich glaube schon, dass es quasi inhaltlich diese Märchen spiegeln soll, dass sie das jetzt tatsächlich macht. Aber dass diese nächtliche Wärmebildkamera auch gleichzeitig dann im Vergleich zu den sonst so totalen naturalistischen Bildern auch sowas surreal Märchenhaftes hat, da meinte er, das sei gar nicht unbedingt beabsichtigt gewesen, das wäre halt so passiert. Er wollte das eigentlich auch so naturalistisch machen, aber nachts musst du halt mit Wärmebildkamera drehen, weil sonst hast du ja keine Bilder. Aber es funktioniert jetzt so, wie es war, hat ziemlich gut für mich funktioniert.
Ja, es ist auch immer so ein Moment, wo man nochmal irgendwie quasi mit dem Finger darauf wird mit dem Finger irgendwie darauf gestoßen, hier schau mal, wie der Film eigentlich aussieht. Mhm. Das gibt's ja immer wieder, eben auch durch diese Farbflächen, die eingeblendet werden und dann die Wärmebildkamera. Und ich finde das so interessant, weil wenn es um die Machart geht, wurde von den Beteiligten immer betont, wie wichtig das ist, dass nichts ästhetisiert wird, im Sinne von überstilisiert oder ähnliches, wie man das eben bei traditionellen Erzählungen dieser Art in Filmform hat. Und dass eben auch alles so auf Authentizität irgendwie getrimmt wird. Man baut das Haus, aber man baut das Haus nicht nur irgendwo nach, sondern man baut es nach an der Grenze zum ehemaligen Lager. Und es gibt kein unnatürliches Licht, alles müssen reale Lichtquellen sein und so. Und dann wäre meine Frage an euch nicht, weil ich habe mich gestern wieder die ganze Zeit gefragt, wie das ist. Wirkt der Film auf euch in Anführungszeichen realistisch? Hat der eine realistische Ästhetik? Weil was ich mit Realismus im Kino verbinde, ist ja eigentlich was anderes. Ist ja eher sowas wie Dogma oder so.
Also auf mich hat er auf jeden Fall realistisch gewirkt, aber nur im Ganzen. Also würde ich 2 Minuten oder 1 Minute davon sehen. Also wenn man sich den Trailer anguckt, würde man nie auf die Idee kommen, dass dieser Film realistisch aussieht. Sondern dann sieht das wirklich hochgradig artifiziell aus. Aber im Film wird diese Grenze, finde ich, sehr schnell abgerissen, also diese Entfernung. Und dadurch sieht es vielleicht überhaupt nicht realistisch aus, aber es hat zumindest diesen Effekt, dass man es realistisch findet und sehr nah rangezogen wird.
Ja, das ist irgendwie seltsam. Durch diese Überwachungskamera-Ästhetik einfach, die man hat, und durch diese teilweise auch schnell in einem Raum wechselnden Kameraeinstellungen, die aber trotzdem halt fest sind die ganze Zeit, ist halt diese Künstlichkeit einfach da. Natürlich sind die Bilder real, aber es wirkt teilweise wirklich so, als würde man vor einem Bildschirm sitzen und selber die Knöpfe bedienen, damit man halt gucken kann in die entsprechenden Räume des Hauses.
Ja, ich hatte auch manchmal den Eindruck oder das, womit ich dann auch rausgegangen bin aus dem Kino, ist, dass hier eben auch mit den eigenen Sehgewohnheiten, was Realismus in Anführungszeichen im Kino überhaupt ist, gebrochen wird. Ist Realismus ein Bourne-Film, was ja letztendlich auch eine Weiterentwicklung aus der Dogma-Ästhetik in Teilen gewesen ist bei Greengrass-Film, also Paul Greengrass-Film, oder ist Realismus, wenn die Kamera so positioniert ist wie hier, das heißt nicht direkt auf Augenhöhe, vielerlei Mal. Und insofern finde ich ihn auch so spannend, weil er eben so Fragen eröffnet, wie kann man eigentlich Authentizität rekonstruieren, darstellen, spielen und gleichzeitig dann aber so eine Atmosphäre durch seine Kameraarbeit schafft, wo alles überhöht wirkt. Also es wirkt ja eben nicht wie das echte Leben, aber gleichzeitig ist das echte Leben in diesem Film das, was einem mit am meisten verstört. Ja. Sodass dann so eine hermetische Aura geschaffen wird. Aber ich hatte zum Beispiel nie das Gefühl, dass der Film so hermetisch ist wie anderer großer Christian-Friedel-Film. Das Weiße Band zum Beispiel, der ja auch gedanklich so ein bisschen verwandt ist. Und ich stelle mir vor, manchmal, das Casting ist nicht ganz zufällig. Zumindest in meinem Kopf ergibt sich eine schöne Brücke zwischen dem Michael-Haneke-Film und dem Zone of Interest. Zumindest von den, was die Themen angeht, die Haneke in das Weiße Band bearbeitet, auch wenn die Figur natürlich unterschiedlich ist. Und bei Haneke habe ich immer so das Gefühl, und auch bei das Weiße Band, dass irgendwie alles in dem Film vorgegeben ist und zu seiner logischen Conclusio führt und die ganze Schwarz-Weiß-Ästhetik, die Kameraeinstellung, alles ist so gebaut, damit ich als Zuschauerin hineingehe und mit der Meinung hinterher rausgehe. Und wenn ich The Zone of Interest schaue, der für mich eigentlich noch ästhetisch noch viel kontrollierter wirkt in Teilen, habe ich trotzdem das Gefühl, wenn ich hinterher rausgehe, dass ich einen offenen Gedankenanstoß bekomme. Und das war wirklich wieder gestern eine wahnsinnig unangenehm spannende Filmerfahrung. Also ich weiß hinterher, wie diese Menschen natürlich von dem Regime profitiert haben. Aber die letzten Antworten, warum diese Figuren so sind, wie sie sind, habe ich auch nicht bekommen. Und da war ich wieder sehr froh drüber.
Ja.
Was gerade als realistisch wahrgenommen wird oder nicht, ist, glaube ich, auch großteils eine Modesache. Oder was gerade so überall auf einen einprasselt. Also ich meine, wenn wir heute Filme des italienischen Neorealismus nehmen, also kinohafter kann es ja kaum aussehen.
Naja, bei Rossellini könntest du auch mit Paul Greengrass in einem Raum sitzen und die würden zu den ähnlichen Antworten kommen. Bei De Sica oder Visconti ist das schon anders.
Genau, aber deswegen ist also so ein bisschen die Frage, ob diesen Effekt, den wir gerade da alle jetzt gemeinsam gespürt haben, ob das in 30 Jahren, wenn dann jemand The Zone of Interest guckt, ob das dann immer noch so ist. Oder ob man dann das sozusagen, ob es dann eine veraltete Optik ist, weil in 30 Jahren Überwachungsbildkameras ganz anders aussehen als heutzutage. Er hat es ja auch nicht komplett gemacht, ne? Also die Kameras sind nicht oben rechts in der Ecke des Raumes, dass sie den ganzen Raum machen, sondern wie gesagt auf Hüfthöhe. Also es ist nicht so, es hat zwar einen ähnlichen Effekt, aber es ist nicht so, dass man da bei den ersten Bildern da sitzt und denkt, okay, ich gucke jetzt quasi hier die Überwachungsbildkameras aus dem Supermarkt.
Oder Paranormal Activity
ist genau, es nicht so. Genau, das ist auch so, genau. Ja. Und deswegen ist das schon sehr spannend. Aber wo jetzt alle so zum Naturalismus in diesem Film streben, letztes Jahr in Cannes hat natürlich niemand wurde so viel geredet wie über Sandra Hüller, die ja da mit dem Doppelschlag von Zone of Interest, der den zweiten Preis gewonnen hat, und Anatomie eines Falls, der den Goldenen Bären gewonnen hat, und das ist auch die Goldene Palme gewonnen hat, und das ist auch der einzige Grund, warum Sandra Hüller den Schauspielerinnenpreis nicht bekommen hat, weil das darf man nicht, wenn man schon den Hauptpreis gewonnen hat. Also da hat ja niemand über irgendwas anderes geredet, aber im gewissen Punkt. Warum aber glaubt ihr, im Gegensatz zur Anatomie eines Falls, wo sie natürlich richtig los schauspielert und man genau sieht, was sie da alles macht, hier, wo sie quasi zum Naturalismus strebt, was ist da ihre große Leistung darüber hinaus? Was ist das Besondere?
Tja.
Ja, jetzt ein bisschen Podcasten zu fortgeschritten, Stefan.
Sehr Interviewsituation hier. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Sandra Hüller alleine rausheben würde. Ich finde einfach das Gespann aus beiden wirklich wahnsinnig gut. Also Sandra Hüller hat eine ganz zurückgenommen dämonische Aura irgendwo, weil man halt merkt, wie sehr ihr doch das kapitalistische Wohl, das persönliche Wohl über allem anderen steht. Also wenn man selbst Szenen, in denen sie halt schlafend im Bett liegt und man von den anderen Figuren im Film sieht, wie sie sich die Nasen zuhalten, weil der Gestank von verbranntem Fleisch halt herüberweht, wie sie da einfach in aller Seelenruhe schläft. Oder Rudolf Höss am Steg konfrontiert und sagt, das ist unser Zuhause, wir wollen hier nicht weg, wir wollen hier bleiben, wir haben uns das aufgebaut. Das ist so unangenehm, sich einfach anzuschauen. Und auf der anderen Seite hat man halt Christian Friedel, der Rudolf Hess als den Nazi mit der zarten Stimme spielt. Und auch der ist unheimlich. Das ist beide toll gespielt.
Ja, ich finde, die Sandra hätte auf jeden Fall alle Preise eher für The Zone of Interest verdient, aber da hat sie ja keine Großaufnahmen, deswegen kriegt man da keine Preise. Das ist leider so. Es steht im Filmgesetzbuch. Schauspieler brauchen Großaufnahmen, deswegen ist das denen ja auch so wichtig, um wahrgenommen zu werden. Aber was ich hier an dieser Performance so interessant finde, ist gerade, dass sie, oder anders gesagt, Sandra Hüller kommt aus Thüringen, genauso wie ich. Und da bilde ich mir sehr viel ein, dass sie und Albrecht Schuch, die beiden westdeutschen Schauspieler, die derzeit aus Thüringen kommen. Und als ich Zone of Interest nochmal geschaut habe, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Person, also die Hedwig, die glaube ich nicht aus Thüringen kommt, dass die ebenso gut bei mir gegenüber wohnen könnte.
Ja.
So wie sie mit ihrer Mutter spricht, so wie sie ihr das Beet zeigt, so wie sie aber auch so mit hoher Anspannung irgendwie immer mit zwei Augen im Hinterkopf sieht, was alles in ihrer Umgebung gerade passiert. Das fand ich super interessant, weil man kennt ja Leute, die deren ganzer Stolz irgendwie das neue Haus zum Beispiel ist oder die neue Anschaffung XYZ. Und wenn die zum Beispiel eine Party leiten oder so, dann muss alles perfekt funktionieren. Und wenn dann irgendwas nicht funktioniert, dann ist es der Untergang der Welt sozusagen, weil das Bild nach außen einen eben nach innen hin bestärkt. Und das muss alles perfekt sein, was man nach außen transportiert. Und das, was ich bei ihrer Performance so spannend finde, ist, dass sie gerade nicht auf mich zumindest dämonisch wirkte, sondern dass sie so normal wirkt. Und gleichzeitig aber habe ich immer das Gefühl gehabt, dass sie ganz genau weiß, was überall um sie herum, und damit meine ich das innerhalb des Gartens und das auf der anderen Seite der Mauer, passiert und was sie daraus für Nutzen zieht. Weil diese Frau, so wie sie sich von der Körpersprache gibt, wie sie zum Beispiel einmal am Tisch sitzt mit ihren zwei Freundinnen, die sind offscreen, und dann sieht man im Bildvordergrund den Esstisch. Und dann läuft dieses Hausmädchen vorbei, das sich darum kümmert, dass der Schnaps für den Rudolf in das einzelne kleine Glas eingegossen wird auf dem Silbertablett und so. Und du hast die ganze Zeit das Gefühl, dass die Hedwig sie mit ihrem Hinterkopf beobachtet, dass das auch alles für den Rudolf perfekt läuft. Weil der Rudolf wird nämlich gleich auch zum Geburtstag da raustreten und den trinken und dann allen danken für ihre Glückwünsche und so. Also ich habe das Gefühl, diese Frau ist keine teuflische Gestalt, sondern sie ist jemand, die ideologisch hinter allem steht, was da passiert. Das ist ja auch das Besondere an diesem Paar. Das sind ja keine Mitläufer, das sind ja Macher, beide, die völlig dahinter stehen. Er seit 22 in der Partei. Also das ist ja, du bist ja quasi First Adopter des Nazi-Daseins sozusagen, wenn du Rudolf Höss bist. Und sie in ihrem ganzen körperlichen Auftreten ist so eine energiegeladene, kontrollierte Figur. Das fand ich so famos, weil ich meine, in Anatomy of a Fall oder Anatomy eines Falls, da kann man viel reden und das macht sie ja auch toll. Und so, und dieses Ganze, ist sie es gewesen oder ist sie es nicht gewesen, da hat sie einem ja auch wunderbar im Zusammenspiel natürlich mit dem Drehbuch an der Nase herumgeführt. Oft auch, aber das, was hier passiert so viel eben nicht über das Egale, was gesprochen wird, sondern eben so viel über die Art, wie sie sich gibt, wie sie ihren Körper hält, wie sie durch den Raum sich bewegt. Das war wirklich famos.
Es gibt aber auch zwei Szenen, da bricht diese kontrollierte Art und da wird dann wirklich so ein bisschen was Teuflisches auch freigesetzt, als sie mit dem angestellten Mädchen spricht. Die, ich glaube, das ist kurz nachdem die Mutter das Haus verlassen hat, in so einer nächtlichen Fluchtaktion, weil sie es nicht mehr ausgehalten hat. Und sie dem Mädchen droht, dass, wenn sie nicht spurt, ihr Mann auch ihre Asche einfach über das nächstgelegene Feld verstreuen könnte. Das ist ja, also das ist halt einfach grausam, was sie ihr da androht.
Aber ich habe so das Gefühl, das ist, hier geht es nicht um die Darstellung des Bösen. In dem Sinne das überweltliche Böse das hat man halt. Es gibt ja einen ganzen Zweiteiler, der heißt Hitler, Aufstieg des Bösen, wo ich mich auch frage, Robert Carlyle, was hast du mit deinem Leben gemacht? Aber davon unabhängig, ich habe eher das Gefühl, das ist wie so ein Auswuchs, ein Tumor, der aus etwas entsteht, was schon in ihr angelegt ist.
Ja, definitiv. Also übernatürliches Böse ist das gar nicht. Ich erinnere mich immer noch an die Nazi-Armee in Herz aus Stahl war das, glaube ich, die dann wieder so eine Ork-Armee durch den Wald stapft. Das sind dann halt einfach im Endeffekt überspitzte Figuren, Witzfiguren, von denen kann man sich super leicht distanzieren und kann sagen, ja, mir würde das nicht passieren, niemals. Und mit Rudolf und Hedwig Höss, die zeigen halt eine gewisse Banalität, Lebensbanalität, auch Emotionalität, die den Kindern gegenüber gestattet wird, die Tieren gegenüber gestattet wird. Und dadurch rückt man als zuschauende Person halt deutlich näher an diese Figuren heran. Und zwar so unangenehm nahe, dass man sich halt diese Frage selbst stellen muss.
Jetzt wisst ihr, normalerweise kommen ja unsere Folgen an dem Donnerstag, wo ein Film anläuft. Jetzt sind wir eine Woche später. Dadurch sind wir jetzt in der Situation, dass wir schon so ein bisschen wissen, wie der Film in Deutschland angekommen ist. Also das erste Wochenende war ziemlich super. Also der ist so um die 100.000, ich glaube knapp drunter. Ja. Ich kenne auch viele Leute, die in Berliner Kinos arbeiten, die haben mir alle erzählt. Der läuft natürlich jetzt überall im zweitgrößten Saal, weil Dune 1 läuft.
Ich war gestern im größten Saal und der war voll im Passage-Kino.
Aber da läuft Dune ja noch gar nicht, ne?
Ja, zum Glück.
Okay, aber in den Kinos, wo auch Dune läuft, läuft Dune da. Und mir haben viele Leute erzählt, die würden Zone of Interest auch im großen Saal voll bekommen. Also zumindest in Berlin ist totaler Hype um den Film. Während wir in den letzten Monaten eine ganze Reihe von hochkarätigen Holocaust-Flops hatten in Deutschland. Also Stelle ein Leben, 12 Millionen Dollar Großproduktion aus Deutschland, hat kein Mensch gesehen. Warum glaubt ihr, trifft jetzt gerade dieser Film? Ist es jetzt so der anbleibende Sandra Hüller-Hype oder was ist es, was jetzt gerade in diesem Film? Weil nur, dass er gut ist, das hat das deutsche Publikum oft genug nicht interessiert. Also was kommt jetzt noch dazu, dass jetzt alle reinrennen?
Ich glaube, die Oscar-Nominierung wahrscheinlich. Oscar-Nominierung, positive Kritiken, dann wahrscheinlich viel Lob im Freundeskreis irgendwo. Also ich versuche alle, seitdem ich den gesehen habe, versuche ich alle Leute in meinem Umfeld irgendwie dazu zu motivieren, sich diesen Film, wenn sie sich einen Film im Jahr angucken, dann sich diesen Film anzuschauen.
Okay, das heißt, die Antwort ist 80.000 kommt von Stefan und die anderen.
Also ich kann mir vorstellen, dass da mehrere Dinge zusammenspielen. Ich glaube, die Annäherung an eine Täterperspektive macht den Film attraktiv für ein breites Publikum. Vielleicht auch so, wenn man das schon hört, die Familie Höss da in ihrem Haus neben Auschwitz. Das ist ja so etwas ganz anderes als das, was wir normalerweise mit Holocaust-Filmen verbinden. Da werden ja Widerstandsgeschichten erzählt, da werden Rettergeschichten erzählt oder einfach Überlebensgeschichten. Ja, hast du natürlich eine Tätergeschichte, die aber auch anders erzählt wird als die meisten anderen Tätergeschichten. Dann hast du den Sandra Hüller-Hype. Und dann hast du, glaube ich, was das Word of Mouth vielleicht auch angeht, dieses Versprechen einer anderen Erfahrung von Film, einer anderen Darstellungsweise von Film. Und mein Eindruck in den letzten Monaten ist sowieso, wenn du jemanden mit Erfahrung kommst, dann kommen die Leute auch wieder ins Kino. Es ist ja bei Oppenheimer und Barbie auch so gewesen. Es wird jetzt bei Dune so sein. Und Zone of Interest ist jetzt nicht so ein großer Film wie die genannten, aber das ist einer, den man, glaube ich, im Kino schauen sollte. Und der Trailer zum Beispiel, der suggeriert das ja schon. Das ist was ganz Besonderes. Das bricht mit deinen Sehgewohnheiten, aber vielleicht nicht auf eine Art, dass du ganz entfremdet wirst. Und deswegen geht man dann ins Kino.
Ist vielleicht eine der guten Sachen an Corona, dass es seitdem ja wirklich so einen Knick zu geben scheint, ne? Also seitdem ist es irgendwie so, wenn du jetzt so den Produzenten und Redakteuren, wenn die jetzt ankommen und sagen, das ist das, was das Publikum seit 20 Jahren sehen will, so machen wir das jetzt. Wenn du den Film drehst, dann hast du sicher einen Flop. Merkt man jetzt bei Marvel, wenn Marvel einfach nur noch einen Marvel-Film macht, wird es ein Flop. Wenn wir noch einfach nur noch einen Holocaust-Film machen, wie wir die immer gemacht haben, dann guckt das kein Mensch mehr. Und auf einmal sind anspruchsvolle Filme oder auch formal anspruchsvolle Filme auf einmal die an der Kinokasse oben stehen. Also vor 20 Jahren hätte man den Film zweimal gedreht. Einmal so als klassisches, wie man halt Holocaust-Filme dreht und einmal so. Vor 20 Jahren hätte wahrscheinlich der klassische Film richtig viele Zuschauer gehabt und der experimentelle gar keinen. Und jetzt ist es genau andersrum. Weil ich kann mir vorstellen, wenn das einfach ein ganz normaler Film wäre mit ungefähr der Story, 10.000 Zuschauer, wenn es hochkommt. Ne? Also es ist irgendwie schon spannend, dass die Leute irgendwie seit Corona, wenn sie überhaupt noch ins Kino gehen, dann aber sich auch mal was trauen. Finde ich natürlich grundsätzlich erstmal sehr begrüßenswert.
Ist übrigens auch eine spannende Kinoerfahrung gewesen. Also ich habe den ja einmal mit anderen Journalisten gesehen. Das ist halt von vornherein still gewesen. Jetzt habe ich den international gesehen. Und erstmal wurde halt sehr viel geknistert mit Chips und Popcorn-Tüten, die man theoretisch sowieso hätte bei dem Film draußen lassen können. Aber es war spannend zu sehen, dass die Leute nach so 15 Minuten dann gemerkt haben, wie wichtig der Sound ist und aufgehört haben, irgendwie zu essen. Es ist super, super ruhig geworden in diesem Film. Bis auf eine Frau, die dann in der Mitte des Films an ihr Handy gegangen ist und den ganzen Saal, der war voll bis oben hin, den ganzen Saal damit unterhalten hat, bis sie dann rausgeschmissen worden ist.
Oh Gott.
Das war.
Aber sie ist wirklich raus. Ich habe das ja noch nie erlebt.
Nee, sie ist dann halt ermahnt worden und ist dann rausgegangen selber. Aber sie ist auf Druck von außen, hat sie dann zumindest nicht mehr im Saal telefoniert. Das war, boah.
Ja. Ja. Jenny, wir wollten ja letzte Woche unseren Oscar-Podcast machen, wo wir alle Kategorien durchgehen wollten.
Oh Gott, darauf habe ich mich jetzt gar nicht vorbereitet. Nee,
muss ich auch gar nicht. Also das hätten wir gemacht. Das wäre wahrscheinlich wieder 2-3 Stunden lang geworden, wie vor 2 Jahren. Aber letztes Jahr und dieses Jahr ist es beide Male ausgefallen, weil ich krank wurde. Aber wir können ja zumindest mal die 5 Kategorien durchgehen, wo Zone of Interest nominiert ist, ne? Und mal gucken, wo er gewinnt und wo nicht.
Um okay, so ein kleines bisschen gut. Ich habe aber wirklich auch keine anderen Konkurrenten im Kopf gerade. Ich habe die Oscars ausgeblendet bis zum Sonntag, wo ich dann den Live-Blog beim Movieplot.
Ja, das kriegen wir schon hin. Also bester Film. Auf gut Deutsch keine Chance, weil gewinnt eh Oppenheimer.
Ja.
Beste Regie, keine Chance, weil gewinnt eh Christopher Nolan.
Ja, leider. Weg damit. Mit Oppenheimer meine ich.
Bestes adaptiertes Drehbuch.
Da ist auch Barbie drin, ne? Und auch, Barbie und The Son of Interest in einer
Oscar-Kategorie. Ich glaube auch Oppenheimer.
Ja, ich glaube, der Son of Interest hat leider nicht so viele Chancen, außer beim Sound oder technischen Kategorien.
Also Sound weiß ich auch nicht genau, aber ich glaube, da wird am Ende dann auch Oppenheimer gewinnen. Aber da hätte er zumindest eine Chance, wenn die Leute wirklich drüber nachdenken, wofür sie abstimmen.
Ja.
Ich glaube, die wirklich drüber nachdenken Kategorie, da gibt es eigentlich maximal 1 bis 2 davon, weil mehr denken die nicht nach. Eine davon wird in diesem Jahr wahrscheinlich beste Special Effects, wo dann Godzilla gewinnt. Das wäre ganz cool.
Für die ganzen unterbezahlten japanischen Special Effects Mitarbeiter.
Ja, aber ich finde es irgendwie cool, dass die alle so 18, 19 sind. Mhm. Und jetzt irgendwie ein läppisches Budget hatten, um die Special Effects hinzukriegen und jetzt diese ganzen Hollywood hunderte Millionen von Dollar Filme da platt machen. Wie Godzilla Tokio. Das finde ich ganz ganz nett. Gewinnen wird Zone of Interest und das ist aufgrund der Doofheit der FranzosInnen hundertprozentig sicher, dass er bester internationaler Film gewinnt, weil der einzige Konkurrent wäre halt Anatomie eines Falls gewesen. Da hätten wir da das große Sandra Hüller Competition da in einer Kategorie. Aber die Franzosen haben stattdessen einen anderen ganz tollen Film, dessen Titel ich jetzt nicht weiß, vor allen Dingen den deutschen nicht. Den Tran an Hu.
Ach, der geliebte Köchin.
Genau, auf Deutsch heißt der geliebte Köchin. Der Film ist viel. Nee, der heißt nämlich auch nicht mehr so. Der hieß, als wir den in Cannes gesehen haben, hieß der noch so. Aber die Franzosen haben den französischen Titel auch geändert. Auch zu so einer wie geliebte Köchin. Auch so ein, wir verkaufen das als Foodie-Film. Es ist auch ein Foodie-Film. Es ist aber gleichzeitig ein fantastischer Film und nicht dieses irgendwie Apfelkuchen-Zeugs, was man sonst so sieht, sondern das ist wirklich größte
Apfelkuchen-Zeug. Meinst du Schokolade?
Kennt doch jeder.
Nein, es gibt irgendwie so Birnbaum und Apfelkuchen. Und,
oh, die muss ich mal gucken.
Für mich heißen diese ganzen französischen Küchenfilme, die heißen alle so, wo man dann so ein bisschen an irgendwie so sommerlichen französischen Essensgeruch denkt und deswegen ins Kino gehen soll.
Übrigens auch wirklich toller Film. Also
10 von 10 Punkte für Apfelkuchen.
Sehr lecker, ja.
Und deswegen, also, aber na klar, also das, der wurde jetzt gar nicht nominiert. Anatomie eines Falls wäre hundertprozentig nominiert worden und das wäre ein super spannendes Duell geworden. Jetzt kriegt Zone of Interest ihn halt. Gewinnt Großbritannien mal einen Oscar für besten nicht englischsprachigen Film. Haben die auch noch nicht so oft gemacht.
Ja.
Ja, wollen wir zum Fazit kommen oder habt ihr noch was? Ich weiß, dass Jenny noch was hat.
Hab ich das?
Ja. Du hast mir vorher gesagt, es gibt eigentlich nur ein einziges Thema, über das du heute reden möchtest.
Ach so.
Und das haben wir noch nicht angeschnitten. Deswegen wäre jetzt deine Chance, dieses Thema hier noch unterzubringen. Weil es ist ja quasi mit allem, über das wir heute geredet haben, ungefähr gleichbedeutend.
Ja, Son of Interest, Meisterwerk, auch was den Holocaust-Film angeht, aber auch, glaube ich, die Spitze des diesjährigen Kinojahres, was die furchtbaren Frisuren der Figuren angeht. Also vielleicht nur, damit ihr es euch vorstellen könnt, der Christian Friedel, also der Rudolf Höss-Darsteller, der hat so ein, nennt man das Undercut, das wirklich, also das sieht aus, als hätte er irgendwie so einen 10 Jahre alten Waschlappen, den man so nimmt, um irgendwie Öl von der Radkette sauber zu machen und er lag irgendwie 10 Jahre im Keller und es sah aber noch so glänzend irgendwie und den hat jemand ihm auf den Kopf gemacht und das sieht so furchtbar aus und auch diese komischen, ich weiß nicht, Gebäcke, die Sandra Hüller auf ihrem Sandra Hüller auf ihrem Kopf hat, also wie habe ich irgendwie bei einer Letterboxd-Kritik gelesen, auch ein Film der Geschmacklosigkeit in jeder Hinsicht. Und das betrifft auf jeden Fall die Haare. Was sagst du dazu, Stefan?
Ich kann dem nur zustimmen. Also gute Frisuren einfach in dem Film. Das ist schon was Besonderes.
Das ist gut. Also als ich euch beiden vorab erzählt habe, dass ich am Anfang dieses Podcasts einen kleinen Gag zu Hausmeister Krause plane, habt ihr beide so gesagt, ja, das ist genau der richtige Podcast dafür. Ne? Aber jetzt habt ihr nochmal einen schönen Schusspointe mit den Frisuren gesetzt. Trotzdem kommen wir jetzt zum Fazit.
Ich will noch eine Sache tatsächlich besprechen, und zwar auch ein bisschen ernster. Mir kam die ganze Zeit während des Films immer so, was auch in dem Interview dann rauskommt, das ich geführt habe, so Parallelen zur modernen Gesellschaft. Also ich finde, man fühlt sich während des Films die ganze Zeit ertappt, dass man sich ja auch selber Wohlstandsmauern aufbaut und selber sagt, ey, uns, also mir in meinem Kreis geht es gut, und dafür bin ich bereit, halt extrem viele Störgeräusche von außen, also wenn wir uns Nachrichten schauen oder wenn wir an die Grenzen schauen, die Lagen da sind, dass ich bereit bin, sowas zu ignorieren. Und ich finde es wahnsinnig gut, dass der Film das schafft, diese Brücke in die Moderne zu schlagen. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso ging.
Es ist ja auch einfach, also ich glaube, es ist ja, wenn du es gar nicht machst, wirst du ja bekloppt. Also sozusagen in irgendeiner Form ist das ja auch einfach psychologischer Selbstschutz. Ne? Ja. Weil natürlich da auf eine perverse Art auf die Spitze getrieben.
Ja.
Aber klar denkt man darüber nach. Ne? Nur so, was weiß ich, man sitzt in der U-Bahn oder in der S-Bahn und unterhält sich zum Beispiel gerade darüber, dass es momentan ein bisschen schwieriger wird mit der Inflation jetzt sozusagen, dass man sich vieles nicht mehr leisten kann. Und dann kommt jemand vorbei und will einen Euro haben. Ne? Alleine schon diese Situation, wie man das dann sozusagen in eine Spur bringen will, ne? Weil natürlich das ganz andere Größenordnungen sind, ja, und sowas. Ja. Und das hat man da auch, also auf jeden Fall. Also ich habe mich auch schon, wie gesagt, beim Film dieses Ausblenden, also ich gucke morgen Civil War in der Pressevorführung, wo es um den amerikanischen Bürgerkrieg geht. Vom Jahr hätte ich mich total gefreut, ihn morgen zu sehen. Jetzt habe ich eher ein bisschen Angst, weil ich auch jetzt nicht mehr jede Ukraine-News lese wie noch vor einem Jahr, weil man das irgendwann einfach tatsächlich ja nicht mehr verkraftet. Mhm. Und im Film selbst auch. Also ich hatte, wie gesagt, auch zwischendurch meine 10, 15 Minuten, auch weil ich ziemlich fertig war, als ich hingeguckt habe, wo ich tatsächlich jetzt einfach mal mich habe von diesen Soap-Problem da berieseln lassen und da einfach mal für 15 Minuten lang da bei dieser Familiengeschichte mitgegangen bin. Also ich fühlte mich bei dem Film ertappt, und wenn man das auf sein Leben bezieht, dann auf jeden Fall nochmal doppelt.
Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nachvollziehen, ging mir auch in Teilen ähnlich. Ich denke nur, es ist hier auch wichtig, immer zu bedenken, dass wenn man dann über die Figuren spricht und insbesondere die von Sandra Hüller, dass es, glaube ich, immer noch einen Schritt weiter geht als einfach nur, ich ignoriere, was da passiert, weil sie ist ja wirklich auf eine Art involviert in das alles, was es nochmal besonders herausstellt. Es ist eben dann doch kein Mitläuferfilm oder so, kein Film, wo es einfach nur darum geht, wie jemand wie in dem Meme irgendwie in einem fremden Haus sitzt und lächelt und sich freut und sich die vorstellt, die Welt wäre wunderbar und vielleicht dann auch eben persönlichen Schutz noch hat oder so. Sonst ist ja jemand, der die Welt auch selber in Brand steckt, auf aktive Weise.
Kommen wir jetzt zum Fazit. Mhm. Stefan fängt an.
Für mich Höchstpunktzahl. 5 von 5. Schön, dass ich das letzte Mal, als ich im Podcast war, Madame Web besprochen habe und dann 1/2 Stern gegeben habe. Jetzt gibt's tatsächlich die Höchstpunktzahl. Ich finde, das ist halt wirklich ein Mammutwerk. Wird auch für mich in diesem Jahr nichts mehr rankommen. Glaube ich nicht. Glaube ich nicht. So, ich gebe selten die Höchstpunktzahl.
Also ich fand ihn auch wieder toll. Ich habe, glaube ich, beim zweiten Mal schauen wieder 4,5 Sterne gegeben. Das Einzige, was mich immer noch von der 5 abhält, ist, dass es so ein paar Momente gibt, wo ich das Gefühl habe, es ist zu konstruiert, zu wie du ja, glaube ich, vorhin gesagt hast, auch, weiß nicht, absurd oder so, oder was so die Situation angeht, wo ich das Gefühl habe, jemand kommentiert direkt gerade, was da eigentlich passiert, und ich mir dachte, eigentlich brauche ich das jetzt gar nicht. Aber es ist natürlich trotzdem ein toller Film und einer der besten des Jahres.
Ja, ich bin auch bei 4,5. Liegt vielleicht daran, dass ich ihn noch nicht zweimal gesehen habe. Weiß nicht, ob ich dann noch auf 5 kommen würde. Und man natürlich kann halt auch einfach den ganzen Tag lang quasi nur fantastische Filme sieht und nicht vorher Madame Web geguckt hat, wo dann der Kontrast noch größer ist. Also deswegen auch super. Und wie gesagt, vom Anfang nochmal, Sebastians Wertung sind auch 5 Sterne. Einer der Gründe, warum wir heute drüber reden, auch ohne ihn. Und ja, wenn ihr Kommentare zu dieser Folge habt oder allgemein, leinwandliebe@filmstarts.de. Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Ich weiß nicht, worüber wir da reden. Wahrscheinlich auch nicht ich.
Kung Fu Panda.
Kung Fu Panda. Und da ist Stefan auch wieder dabei.
Ja.
Weil Stefan hat Harpe Kerkeling interviewt.
Ja.
Und das hatte den tollen Nebeneffekt. Jetzt können wir nochmal mit einer positiven Note aufführen. Das ist nämlich Stefans Oma. Ne, Oma. Hat seit, wie lange bist du bei Filmstarts?
Jetzt bald anderthalb Jahre.
Okay, seit anderthalb Jahren nicht verstanden, was sein Job ist. Und konnte auch erklären, wie er wollte. Aber jetzt, wo er gesagt hat, er hat jetzt Harpe Kerkeling getroffen, ist auf einmal, ist das irgendwie ernst zu nehmen.
Jetzt habe ich es geschafft.
Jetzt hat er es geschafft. Also Stefan hat es geschafft. Mehr dazu nächste Woche. Ciao.